Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur letzten Vorlesung in diesem Wintersemester über politische Krisen. Wir haben uns heute den Audi Max ausgesucht dafür, weil wir die eigentlich über Menschenrechte nicht in der Stadt reden wollten. Na gut, das war jetzt ein Witz. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diesen Vortragstitel, und der Kollege Ross hat sich bereit erklärt, das zu tun, an das Ende gestellt, weil ich einfach glaube, dass mit diesen Inhalten der Menschenrechte vielleicht auch Antworten auf die ganzen Krisen möglich sein könnten, vielleicht auch normative Grundlagen geliefert werden. Insofern ist das eigentlich aus meiner Sicht ein bewusst geplanter und auch deswegen bist du ja auch eingeladen worden, weil ich weiß, welche Positionen du hast, auch ein bewusst gesetzter Schlussimpuls für diese Debatte über politische Krisen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und du bist jetzt der Chef des Puls.
Bitte. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ronald, für die Begrüßung zu dieser Ringvorlesung. Hat mich sehr gefreut, das mit Ihnen heute machen zu können. Mein Name ist Friso Ross. Ich lehre hier an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften Recht, vor allen Dingen Sozialrecht, auch in internationalen europäischen Bezügen. Und die Menschenrechte spuken da immer durch die Gegend, für viele Studierende teilweise auch verwirrend, weil natürlich, und für viele andere Menschen auch, weil man mit Menschenrechten vieles assoziiert. Und die Frage ist immer, ist es überhaupt sozusagen so, sind die so weitgreifend, kann man alles unten drunter verstehen, was man so denkt? Und dazu fand ich ganz schön, mit Ihnen heute ins Gespräch kommen zu können. Ich werde versuchen, natürlich nicht in eine juristische Terminologie mit Ihnen zu verfallen. Das soll ja auch der Sinn von solchen interdisziplinären Ringvorlesungen sein. Also ich habe es versucht, alles möglichst runterzukochen. Und wenn irgendwas sein sollte, bitte fragen Sie dann auch, damit man sozusagen auf die Sachen eingehen kann. Menschenrechte, Ausrufezeichen, Fragezeichen und dann hintendran was noch? Warum haben wir das so gewählt, den Titel? Ronald Lutz hat es schon erwähnt. Die Menschenrechte sind eigentlich etwas, was sehr inflationär gebraucht wird. Wir können das überall in Diskursen feststellen. Man rekurriert heutzutage, das war vor 30 Jahren noch ganz anders, immer wieder auf Menschenrechte und bezieht sich auf sie und fordert sie ein und stellt sie auch zur Diskussion. Das ist etwas, was wir ungefähr seit 30 Jahren erleben. Das ist was ganz Neues, etwas Grundlegendes, was sich verändert hat. Und die Grundfrage stellt sich dabei immer wieder, dieser inflationäre Gebrauch, spiegelt der sich eigentlich wieder in dem, was Menschenrechte auch bedeuten weltweit? Also wenn wir heutzutage über Entwicklungspolitik reden, wenn wir heute über Entwicklung reden, wenn wir heute über Staaten reden, die etwas Neues versuchen, wie sehr spielen überhaupt Menschenrechte dort eine Rolle? Und das werde ich mal versuchen, mit Ihnen in einer ganz kleinen Einheit natürlich mal ganz kurz zu beleuchten. Wir sollten am Anfang uns die Frage stellen, was eigentlich Menschenrechte sind, weil schon damit oftmals auch Missverständnisse einhergehen. Ich kann Ihnen heute nur die juristische Perspektive darauf bieten. Es gibt natürlich auch ganz andere Perspektiven, das ist vollkommen klar. Was sind also Menschenrechte, ist so der Beginn dessen, was ich Ihnen heute sagen möchte. Und dazu gehört natürlich auch, sich mal darüber zu informieren. Es gibt mehrere Generationen von Menschenrechten. Die haben sich nicht alle auf einmal entwickelt, sondern es ist wie immer ein historischer Abriss und so kommt das eine zum anderen. Und Menschenrechte, die man vielleicht vor 170 Jahren noch diskutiert hatte in der Paulskirche, sind andere Menschenrechte, die man vielleicht 2017 in ganz anderen Regionen auf der Welt diskutiert. Also was sind diese Generationen, was bedeutet das? Ganz wichtig ist mal zu schauen, wo kommen die eigentlich so her, was bedeuten die eigentlich so inhaltlich, warum hat man das formuliert, warum haben Menschenrechte überhaupt eine Bedeutung, was bedeuten die? Da werden wir uns mal aus 5 Perspektiven dieser Sache annähern. Und dann habe ich Ihnen, weil Sie ja über Krisen sich das ganze Semester unterhalten haben, mal versucht, ein paar Herausforderungen für die Menschenrechte Ihnen zu skizzieren, die aktuell und international im internationalen Bezug von Bedeutung sind. Möchte ich gerne mit Ihnen 3 besprechen. Beim letzteren werde ich auch mal versuchen, auf ein Beispiel einzugehen, damit Sie vielleicht mal sozusagen Lex in actu verstehen, also sozusagen, wenn das Gesetz vor Ort kommt. Ist eine Möglichkeit mit der Grundproblematik, wie setzt man Menschenrechte überhaupt um, wie sind sie überhaupt durchsetzbar, wie man mit ihr umgehen kann, ist also einer von vielen Lösungsmöglichkeiten. Was sind Menschenrechte? Man hört es viel, es gibt auch verschiedene Terminologien dazu. Oftmals ist gar nicht klar, dass man über etwas redet, was schon Menschenrechte sind. Denken Sie beispielsweise an sowas wie Grundrechte, das haben Sie alle wahrscheinlich schon mal gehört. In unserem Grundgesetz stehen Grundrechte. Das sind sozusagen Rechte, die für jedermann unveräußerlich unverletzbar sein sollen. Andere nennen es in anderen Sprachen auch Fundamental Rights, droit fundamental und so weiter. Es gibt also verschiedenste Beziehungen dazu. Es ist ein Sprachgebrauch, der sehr häufig sich mischt und nicht immer nur Menschenrechte bezeichnet. Also Menschenrechte, Grundrechte sind vor allen Dingen Rechte, die abstrakt ein bestimmtes Rechtsgut schützen. Ein Rechtsgut, das einzelnen Personen zustehen soll. Wenn man das mal hier vielleicht an die Tafel kurz malt, gibt es also ein Recht einer einzelnen Person, ein Individuum. Das hat ein Recht. Das hier ist vielleicht sein Rechtsgut. Könnte Eigentum sein, könnte Meinung sein. Schreibt mal die Meinung hier hin. Das böse R-Wort, Religion, könnte auch die Religion sein. Das sind abstrakte Rechtsgüter, über die ein Mensch verfügen soll. Ich sage deswegen abstrakt, weil alle Ausdifferenzierung, alles, was dann konkreter wird, das macht die normale Gesetzgebung später, gewährt sowas. Also wenn wir uns über Meinungsfreiheit beispielsweise unterhalten, dann ist das sozusagen konkret gesetzlich ausformiert in zum Beispiel Informationsrechte, die sie haben, die Pressefreiheit, ein Pressegesetz, Bildungsrechte und so weiter und so fort. Also es sind immer abstrakte Dinge, um die es hier geht. Erstmal abstrakt. Rechtsgüter, die ein Mensch sozusagen besitzt, die ihm zustehen, einem Individuum zugerechnet werden. Wenn ich Ihnen mal diesen kleinen kurzen Fall hier präsentieren darf, dann sollten Sie mal ganz kurz für sich innehalten und sich die Frage stellen, ist das hier, um was es geht, eine Menschenrechtsproblematik? Geht es hier um etwas, was mit Menschenrechten zu tun hat? Da reitet einer durch den Wald und jemand anderes möchte das nicht. Sind das Menschenrechte? Geht es da um Menschenrechtseingriffe, Verletzungen? Was glauben Sie? Gibt keine falschen Antworten. Sie wollten nur die Arme hochheben. Sie können es auch noch für später überlegen. Wir können die Frage auch zum Schluss nochmal aufheben. Also ein ganz bekannter Fall. Bundesverfassungsgericht hat es mit beschäftigt. Deswegen hat es natürlich was mit Menschenrechten zu tun. Ist der Fall Reiten im Walde. Und da geht es um die Grundfrage, ob eigentlich Menschenrechte immer ein besonderen hehres Ziel verfolgen müssen. So wie es die Leute vor 170 Jahren oder in der Französischen Revolution gefordert haben. Dass man also als politischer Mensch Rechte haben soll, politisch zu agieren, Meinung zu äußern und so weiter. Oder können es auch Alltagssituationen sein? Kann es auch etwas sein, was einfach mit etwas zu tun hat, was meiner Persönlichkeit entspricht? Ist das auch schon ein Menschenrecht oder sind das nicht sowieso Menschenrechte? Ein großer Konflikt für sich zwischen allen Leuten, die sich damit beschäftigen, weil die einen einfach sagen, die Menschenrechte sind etwas Besonderes, sie schützen ein bestimmtes Rechtsgut. Und die anderen sagen, ja, aber Menschenrecht ist auch, wenn einer was in meinen Briefkasten wirft und ich will das nicht. Haben Sie auch schon mal gehört, ne? Man kann dagegen klagen, ne? Wenn einer was in den Briefkasten immer wirft, man will das nicht. Ja? Also Grundfrage sozusagen, ist ein Menschenrecht etwas Hehres? Muss es immer die Meinung sein oder der politische Mensch, ist der gemeint? Oder können es auch was anderes sein, Alltagshandlungen, Entfaltung der Persönlichkeit? Das hat hier das Bundesverfassungsgericht geurteilt, das ist die Entfaltung der Persönlichkeit, durch den Wald zu reiten. Da darf der Oberbürgermeister nicht einfach so eingreifen. Ganz bekannter Fall, können Sie mal nachlesen, wenn Sie Lust haben. Heißt Reiten im Walde, können Sie googeln, finden Sie sofort. Reiten im Walde. Und da gibt es ein schönes Sondervotum des Richters Grimm. Dieter Grimm, 1987 geschrieben, wo Sondervotum dazu. Der hat eine ganz andere Auffassung als die Mehrheit getroffen, hat gesagt, das ist überhaupt keine Verletzung von Menschenrechten, weil das ist überhaupt kein politischer Akt. Reiten im Walde ist nicht politisch. So, können Sie selbst drüber nachdenken, ob Sie das politisch finden oder nicht. Es gibt auch andere Autoren natürlich, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Das ist zum Beispiel eine ganz prominente Frau, Eleanor Roosevelt. Die war nicht nur die Ehefrau eines bekannten Präsidenten, sondern die war im Hintergrund maßgeblich daran beteiligt, dass es zur Gründung der Vereinten Nationen überhaupt kam und später auch zur Verabschiedung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Und wenn Sie mal sich das kurz ansehen, was die Frau Roosevelt sagt, die kommt schon aus einer anderen Perspektive und sagt nämlich ganz genau, Menschenrechte geschehen überall, zu jeder Zeit. Überall können sie auch gefährdet sein. Und wir können nicht nur davon ausgehen, dass es einfach alt, dass es sozusagen immer nur mit großen, hehren Zielen verbunden sein muss, sondern Menschenrechte haben eine allgemeine Wirkung, sie sind auch im Kleinen, vor Ort, auf der Straße, beim Spielen hätte ich fast gesagt, ja, so ungefähr. Also Menschenrechte können überall, sind überall und können natürlich auch deswegen überall verletzt werden. Also dieser Ausspruch von 1949 ist der Ausspruch schon nach der Gründung der UN von Frau Roosevelt, besagt das schon. Ne? Das ist so eine Grundhaltung hierzu, dass das überall sein kann. Menschenrechte ist nicht irgendwas nur was Hehres. Deswegen wird es auch heute so inflationär, Klammer auf, manchmal auch leider gebraucht, sondern Menschenrechte sind etwas natürlich, die überall sein können. Die sind überall erstmal anzutreffen. Jede Situation bei jeder Situation stellt sich die Frage auch, ob hiermit Menschenrechte vielleicht berührt sein könnten, ob es Verletzungen sind. Natürlich kennen wir krasse Fälle von Menschenrechtsverstößen, wo Menschen getötet werden, wo Menschen der Folter zugefügt werden oder ähnliches. Das sind natürlich klarerweise, hat es was mit Menschenrechten zu tun, aber Menschenrechte ist viel größer. Und auch unsere Grundrechte im Grundgesetz und auch viele Deklarationen, die wir im internationalen Bereich kennen, haben natürlich einen viel weiteren Wirkungskreis als nur den politischen Mensch, so wie man sich das früher mal vorstellte, der seine Rechte erstreitet. Also Menschenrechte sind weiter zu fassen als nur auf eine sehr eindimensionale Sache. Und Sie können ganz gut sehen, Menschenrechte sind natürlich meistens Individuen zugerechnet. Das heißt, Individuen sind Einzelpersonen. Die Tradition, die wir aufgebaut haben in den letzten 250 Jahren, geht eher vom Individuum als vom Kollektiv aus. Das ist auch natürlich eine heutige Herausforderung, über die wir später mal reden. Aber eigentlich vom Grundkonstrukt geht es um einen Menschen mit seinem Rechtsgut. Das könnte eventuell verletzt werden. Und zwar vor allen Dingen von dem Staat. Der Staat, der auch erst vor 250 Jahren auftaucht, der hat anscheinend immer die Begierde, in die Rechte der Menschen einzugreifen. Früher war es die Herrschaft, dann hat es den Staat, hat die Herrschaft abgelöst mit der Französischen Revolution. Alles natürlich in Europa und in unseren westlichen Zusammenhängen nur. Und der Bürger soll geschützt werden vor diesen Eingriffen. Das ist mein Rechtsgut, das soll nicht einer meine Meinungsfreiheit, in meine Glaubensfreiheit, in meine Entfaltung der Persönlichkeit, in mein Eigentum eingreifen dürfen. Solche Rechte müssen natürlich auch durchsetzbar sein. Eine der Grunddefinitionen, die wir haben, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich ein Recht und was ist kein Recht, ist nicht nur die Frage, ob es anerkannt ist, also ob es legitimiert ist, ob es Legitimationsverfahren und Riten davor gab, sondern ein zweiter wesentlicher Bestandteil ist immer die Frage, ist das auch durchsetzbar? Und wir gehen heute, das ist ein sehr moderner Begriff von Recht aus, wir gehen heute davon aus, dass eigentlich Dinge, die nicht durchsetzbar sind, die nur irgendwo auf dem Papier stehen, auch kein Recht sind. Also Menschenrechte eigentlich, wie wir sie verstehen, als das, was ich durchsetzen kann, wie ich mich eventuell gegen den Staat wehren kann, das ist etwas, was auch durchsetzbar sein muss. Da muss irgendjemand mir dazu verhelfen, dass ich mein Recht da auch durchsetzen kann. Ich habe Ihnen hier nochmal hingeschrieben, heute ist es vor allem der Staat oder auch super überstaatliche Organisationen, denkt mir mal an die Europäische Union beispielsweise, ob Staatenbünde oder die Vereinten Nationen Rechte garantieren, ist ja eine der ganz großen Fragen. Also wie durchsetzungsfähig sind alle diese UN-Regelungen, die wir im internationalen Zusammenhang kennen. Manche dieser Rechte, die wir heute kennen, sind gar nicht denkbar ohne andere. Es ist ja nett, wenn ich ein Recht habe, in die Schule zu gehen, aber da gibt es weder einen Lehrer noch einen Schüler. Es hat schon eine Implikation. Ähnlich ist es bei der Glaubensfreiheit. Die meisten Religionen, die wir kennen, nicht alle, aber die meisten Religionen, die wir kennen, wollen die Religion gemeinsam ausüben und nicht alleine. Deswegen implizieren solche Rechte natürlich auch Gruppenrechte, die sozusagen auch für Personen, Mehrheiten gedacht sind. Also nicht immer nur alles einzelne Rechte, denken Sie an den Schutz der Familie, das sind auch mehrere Beziehungen, die dort geschützt werden. Also hier geht es im Grunde auch um Rechte anderer Personen. Aber vom Grundsatz her sind eigentlich die Konstruktionen so gebildet, dass wir eigentlich immer von einzelnen Personen und ihren einzelnen Rechten und Ansprüchen ausgehen. Das, was man unter Menschenrechte insgesamt versteht, hat sich doch sehr ausdifferenziert und ist immer viel mehr geworden. Wir kennen so Klassiker, wie das mal entstanden ist. Dazu gehört natürlich die Vorläufer im angelsächsischen und natürlich auch im französischen Kontext. Also das, was wir unter The Bill of Rights kennen, aus England damals noch. Das, was wir die Virginia Bill of Rights kennen, das ist so eine der Urverfassungen, die Menschenrechte begründet haben und natürlich dann später die Französische Revolution. Heute natürlich auch, ganz klar, dass wir diese Dinge auch heute natürlich kennen. Wir haben die Allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 ist die. Das ist das, wo viele sich darauf berufen, sehr viele sich berufen, auch sehr viele Nationen sich berufen. Und wir kennen natürlich im nationalen Zusammenhang auch anderes. Ich habe Ihnen nur mal als Beispiel hier Grundgesetz aufgeschrieben. Aber es gibt natürlich auch andere Verfassungen, die sowas haben. Alle Verfassungen haben mittlerweile so einen Grundrechtekatalog. Die Frage ist dort natürlich wiederum, wie sehr ist es auch durchsetzbar. Also die meisten modernen Verfassungen kennen sowas, dass sie irgendwie Rechte von Bürgerinnen und Bürgern auch schützen wollen. Am Anfang stand natürlich eher dieses Konflikt zwischen dem Individuum und dem Staat und deswegen geht es da natürlich vor allen Dingen auch darum, dass man den Körper geschützt hat oder auch die Unversehrtheit, dass man gesagt hat, der Mensch soll gleich vor dem Gesetz behandelt werden. Es ging um Eigentumserwerb und es ging natürlich vor allem, es gilt ja als eines der Urmenschenrechte, die Religionsfreiheit. Ja, also sozusagen ich kann glauben, was ich möchte, im Gegensatz zu dem, was vielleicht der Staat will. Das ist der Urkonflikt mit dem englischen König schon in den Kolonien in den USA zwischen der anglikanischen Staatskirche und denen, die dorthin gegangen sind, die Dissenters und wer auch immer, die sozusagen Glaubensfreiheit dort finden wollten. Heute aber haben wir relativ viele Menschenrechte, wir haben sehr viele Dokumente und zwar nicht nur im nationalen Zusammenhang, sondern vor allen Dingen im internationalen Zusammenhang sind es sehr viele, die wir heutzutage haben. Wir haben in so einer Liste mal zusammengezählt, die von der UN erstellt worden sind, 150 verschiedene Menschenrechte. Das ist natürlich sehr inflationär, wir können gar nicht mehr so die Grundtypen auseinanderhalten wie früher. Früher gab es so die Klassiker Eigentum, Freiheit des Menschen, Freiheit an Leib und Seele, Berufsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und so weiter. Aber Sie können sich vorstellen, die Menschen entwickeln sich, die Anforderungen entwickeln sich. Und wenn Sie schon mal in so einer Kommission war, ich hatte mal die Gelegenheit bei der Konvention für Menschen mit Behinderung mitzuarbeiten. Wenn Sie mal in so einer Konvention waren, dann wissen Sie, was da auch alles vorgeschlagen wird und plötzlich steht da sowas drin und alle denken sich zum Schluss, wie kommt das denn jetzt hier rein, so ungefähr. Ja? Also das hat natürlich aber nicht nur jetzt im spaßigen Charakter etwas damit zu tun, wer da längeres Sitzfleisch hat, sondern es geht oftmals darum, dass auch was Neues mal probiert wird und dass verschiedene Meinungen sich auch über die Jahrzehnte natürlich ändern. Also wie gesagt, wir kennen heute über 150 verschiedene Menschenrechte mit verschiedenen Rechtsgütern und können da sozusagen nicht nur in den allgemeinen Diskussionen, sondern auch tatsächlich bei den Juristinnen und Juristen sehen, dass wir es mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschenrechten zu tun haben, mit verschiedenen Typen und auch Rechtsgütern. Interessant ist deswegen auch mal zu schauen, wie sich die Menschenrechte entwickelt haben, in dem Sinne, was für einen Gegenstand sie eigentlich betreiben, also was eigentlich das Ziel ist von so einem Menschenrecht. Wir hatten am Anfang eher die Frage, hatte ich Ihnen kurz schon mal an die Tafel skizziert, dass es um Abwehr geht. Man wollte etwas abwehren. Der Staat soll nicht in meine Sphäre eingreifen, meine Meinung, meine Religion, das ist so ein Abwehrverhalten. Das können Sie sehen, das ist eigentlich eine Tradition der bürgerlichen und politischen Rechte, die wir zum Beispiel in Deutschland auch noch im Grundgesetz haben. Die Autorinnen und Autoren des Grundgesetzes, die das verabschiedet haben im Parlamentarischen Rat, hatten aufgrund des Nationalsozialismus ganz andere Vorstellungen, was in eine Verfassung rein muss. Und für die ging es vor allen Dingen um Schutz gegenüber einem allmächtigen Staat, einen Staat, der die Menschen am Leib bedroht und der sie unterdrückt in jeder Phase und hatten weniger beispielsweise soziale Grundrechte im Blick, die man vielleicht viel später erst diskutierte. Also es ist auch immer sehr der Historie geschuldet, wann wird was erlassen, wann werden welche Sachen verabschiedet. Und hier ist es auch ähnlich mit diesen Generationen der Menschenrechte. Die klassischen Menschenrechte, die wir kennen, sind diese Menschenrechte, die sich sozusagen die bürgerlichen und politischen Rechte nennen. Also das, was ich vorhin genannt hatte, Recht auf Meinung, Recht auf Freiheit, Recht auf Gleichheit, auch in der Behandlung. Wir sollen vor Gericht auch gleich behandelt werden und nicht unterschiedlicher Art, nicht mehr der Willkür des Königs ausgesetzt sein oder anderer. Recht auf Berufe, Freiheit der Berufe. Denken Sie daran, dass es früher überall Gremien gab von Handwerkern, die sollten aufgelöst werden, so ein Modernisierungsschub und hat natürlich auch viel Elend verursacht. Also alle diese typischen ein Mensch und der Bürger, die Bürgerin in ihrer Freiheit. Das ist die längste Tradition, die wir haben, die bürgerlichen und politischen Rechte. Und die können Sie, wie gesagt, in den Dokumenten ganz gut nachlesen, wenn Sie ins Grundgesetz schauen. Wir haben im Grundgesetz, was bei uns drin steht, alles klassische bürgerliche und politische Rechte dort drin stehen. Der Text ist, wie gesagt, von 1948 und das merkt man natürlich auch, dass dieser Text aus einer bestimmten Zeitepoche stammt. Die wirtschaftlichen und sozialen und kulturellen Rechte, wie wir sie nennen, haben eigentlich ein ganz anderes Ziel. Da geht es weniger darum, dass ich was abwehren möchte von dem Staat und der staatlichen Gemeinschaft, sondern es geht eher darum, dass ich was von denen haben möchte, weil ich das brauche zu meiner Sicherung, zu meiner Würde, zu meiner Aufrechterhaltung meiner Menschenwürde oder weil ich sonst vielleicht auch gar nicht fortkommen kann und gar nicht teilhaben kann. Diese, man nennt sie manchmal auch soziale Grundrechte, das wäre aber zu eng gefasst, aber diese Grundrechte sind die zweite Generation, die sind schon lange diskutiert, wie Sie sich vorstellen können, kommen aber in Europa und weltweit erst in den 60er und 70er Jahren zum Durchbruch. Wenn Sie mal in Verfassung schauen von Spanien oder Griechenland, werden Sie da ganz prominent sehen. Wenn Sie in Verfassung schauen der osteuropäischen Staaten nach 1990 oder der ostdeutschen Bundesländer nach 1990, finden Sie da auch soziale Grundrechte. Das ist also historisch nochmal ein ganz anderer Schlag. Man hat sich sozusagen weiterentwickelt im Denken und hat hier sozusagen verankert, es ist nicht das Individuum, das was abwehren möchte, sondern das Individuum möchte einen Anspruch geltend machen gegen den Staat. Er möchte teilhaben können an der Gesellschaft oder an der staatlichen Gemeinschaft und möchte deswegen Rechte haben. Das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich aufgrund des Artikel 1, Menschenwürde steht da drin, relativ früh ein Recht auf Existenzminimum herausgearbeitet, aber das war auch das Einzige und ist, wie gesagt, bis heute auch ungeschrieben. Das ist sozusagen nur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was sehr wichtig ist natürlich, aber es ist bis heute nicht in den Korpus der Grundrechte eingegangen. Und wie gesagt, wenn Sie neuere Verfassungen sehen, dann sehen Sie sozusagen die sozialen Grundrechte dort verankert. Die Schweiz hat sich eine neue Verfassung gegeben in den 90er Jahren, da steht es auch schon drin, Recht auf Gesundheit, Recht auf einen Arbeitsvermittlungsdienst, Recht auf eine Unfallversicherung. All diese Rechte sozusagen sind modernere Art, es ist die zweite Generation und da geht es darum, dass das Individuum etwas von dem Staat möchte. Also sogenannte Leistungsrechte nennt man die auch im Gegensatz zu Abwehrrechten. Die dritte Generation ist eigentlich die, in der wir momentan drinstecken. Da geht es um ganz andere Ideen. Da ist auch das Individuum vielleicht nicht mehr so entscheidend, sondern es ist eher die Frage, die sich hierbei stellt, ob nicht Kollektive, Gruppen, Nationen, Menschen, wer auch immer, bestimmte Recht haben an ihrer Umwelt, an ihrer Umgebung, an dem sozusagen, was sie ausmacht. Kann auch die kulturelle Identität zum Teil sein. Das ist die dritte Generation, über die wir momentan heftig diskutieren. Und die teilweise noch gar nicht so sehr in neuere Dokumente eingeflossen sind, in neuere Konventionen sind sie auch kaum drin. Es gibt dann immer verschiedene Kongresse, die international stattfinden, haben Sie auch schon mal gehört, ob es jetzt in Rio war oder woanders. Die haben dann Papiere, die sich natürlich genau darauf beziehen. Aber hier geht es eher um Gruppen, wenn man so möchte. Es sind also mehrere Personen, die es hier geht. Und da geht es auch nicht nur um einen imaginären Staat, sondern da geht es sozusagen darum, dass sie etwas nutzen wollen, dass sie gemeinsam etwas auch bewahren wollen. Es geht nicht nur darum um Ausbeutung von Natur, es geht auch um Bewahrung von Natur. Und das sind sozusagen die spannenden Konstellationen, die wir haben heute weltweit. Vor allen Dingen in der südlicheren Hemisphäre sind das auch die Rechte, die überall angeprangert werden und die dann auch schon teilweise in Verfassung dort eingeflossen sind. Stichwort beispielsweise Bolivien. Das ist heutzutage nennt sich Bolivien ja plurinationaler Staat und da sind vor allen Dingen Gruppenrechte reingekommen. Wir sehen uns das später auch nochmal an. Das ist sozusagen die jüngste Entwicklung, die ist gar nicht mehr so in Abwehr verharrt, die ist auch nicht mehr in Leistung nur verharrt. Da geht es um Teilhaben an der Gesellschaft. Das sind eine spannenden Themen. Eine der spannendsten Themen auch in der südlichen Hemisphäre ist natürlich der Zugang zu trinkbarem Wasser, das da eine ganz große Rolle spielt und überholt natürlich Diskussionen nach sozialen Leistungsrechten, weil die gar nicht mehr so im Vordergrund unbedingt stehen, wie solche natürlich Rechte, die das Leben vor Ort überhaupt erst ermöglichen. Also wir sind sozusagen mittendrin bei der letzten Gruppe von Menschenrechten, die überall diskutiert werden und die sind natürlich regional unterschiedlich, die Bedeutung, auch die Diskurse, die darüber geführt werden. Sie können sich vorstellen, dass die Frage nach dem Recht auf Wasser in bestimmten Regionen auf der Welt eine andere Rolle spielt, als vielleicht hier in Zentraleuropa oder wo oder in den USA. Wie werden die Menschenrechte begründet? Was ist sozusagen der Hintergrund der Menschenrechte? Was hat man dazu hergeleitet? Woher kommen die eigentlich? Das meiste sind philosophische Ableitungen natürlich, teilweise aber auch theologische Ableitungen. Das ist auch deswegen nicht verwunderlich, weil die Menschen, die in ihrer Generation natürlich auch so geprägt waren, wie sie geprägt waren und natürlich auch viele religiöse Herleitungen gibt. Auch die Vernunfttheorie bei Kant hat ja religiöse Implikationen. Anthropologische Herleitung sagt eigentlich sozusagen, dass der Mensch bestimmte Bedürfnisse hat und Fähigkeiten, die er entwickeln soll und die er auch ausleben soll. Und dazu braucht er einfach bestimmte Rechtsgüter, die er sozusagen haben muss, um das überhaupt ausleben zu können. Das ist, wenn man so will, die anthropologische Begründung von Menschenrechte. Die Vernunfttheoretische geht ein Stückchen weiter, indem sie einfach sagt, Menschen nehmen einfach teil an der Vernunft und dazu müssen sie sozusagen auch geschützt werden in ihren notwendigen Lebens- und Handlungsmöglichkeiten. Also um ein vernünftiger Mensch sein zu können, um das ausleben zu können, muss der Mensch auch bestimmte Rechte haben können, bestimmte Güter auch besitzen können, Rechtsgüter besitzen können und er darf nicht instrumentalisiert werden, nur reine Sklavenhaltergesellschaften. Das können Sie schon bei Kant nachlesen zur Begründung von Menschenrechten. Wir haben aber natürlich auch religiöse Begründung von Menschenrechten, die spielen eine ganz große Rolle. Ich habe Ihnen ja vorhin schon erzählt, die Virginia Bill of Rights und auch sozusagen die Gründerväter in den USA damals in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts sind ja ohne religiöse Hintergründe gar nicht zu verstehen, was die wollten und warum die sich auch abgewendet haben gegen diese Vorherrschaft des englischen Staates. Und deswegen kommen natürlich Menschenrechte auch heute, nicht nur bei den Nordamerikanern, sondern auch in Europa, haben natürlich sehr große Implikationen aus der Religion. Da geht es sozusagen immer um diese Sache, dass der Mensch ja eigentlich dem Ebenbild Gottes entspricht und deswegen auch ein würdiges und selbstautonomes Leben führen muss. Auch da, deswegen braucht er Rechte und muss sozusagen ausgestattet werden mit einer Menschenwürde. Das ist im theologischen Diskurs ganz vorherrschend. Können Sie schon bei den Scholastikern finden, diese Herleitung. Also eine ganz wichtige Sache ist immer die Frage nach der religiösen Begründung. Und da steht der Mensch als Ebenbild Gottes im Vordergrund in der religiösen Argumentation und braucht deswegen, wenn man so will, eine freie Selbstbestimmung, um diesem Ebenbild Gottes auch gerecht werden zu können. Wir haben noch eine vertragstheoretische Diskussion, die ist auch schon etwas älter, wird heutzutage vor allen Dingen von Rawls in seiner Schule ein bisschen vertreten. Da geht es so darum, dass sozusagen der Mensch in einem Vertragszustand herrscht, der also gegenseitig sich etwas zusichert. Und zur Verwirklichung dieser gegenseitigen Zusicherung braucht er natürlich auch Rechtsgüter, die ihn dazu in die Lage versetzen. Also die Vertragstheorie knüpft natürlich logischerweise an einen Menschenrechtskatalog an, weil man den natürlich hier zur Durchsetzung braucht. Historisch gesehen gibt es auch gewisse Leute, die historisch argumentieren, die haben eher die Gesamtentwicklung der Menschheit im Sinne, soweit man das überhaupt kann, aber diese Menschen können das anscheinend und versuchen also darzulegen, dass Menschenrechte eigentlich die Konsequenz aus gemeinsamen Erfahrungen sind, die man sozusagen erlebt hat, so als gemeinsame kollektive Erfahrungen und die führen, das ist ein Hauptargument sozusagen auch für universelle Menschenrechte, die führen eigentlich weltweit zu selben Ergebnissen. Also diese Herleitung ist sozusagen vor allen Dingen etwas, was die universellen Menschenrechte sehr unterstützt, weil man sagt, es gibt sozusagen hier Entwicklungen, das ist wenigstens die Grundbehauptung, es gibt Entwicklungen, die weltweit stattfinden, auch historisch gesehen und aus diesen Erfahrungen bilden sich auch weltweit dieselben Rechtsgüter aus und müssen deswegen auch zum gleichen Ergebnis kommen. Soweit vielleicht zu diesen Begründungen. Da sehen Sie ganz gut, wie man versucht hat zu begründen, warum so ein Mensch überhaupt mit Rechtsgütern ausgestattet sein muss, warum er hier in der Lage sein soll, sich etwas zu erstreiten, gerade auch gegenüber einem Staat. Und dieses Paar, wenn man so will, da ist der Bürger die Bürgerin und da ist der Staat die staatliche Gemeinschaft, die ihn sozusagen vielleicht bedroht und so weiter, ist halt so ein Grundkonzept, das wir haben, wenn wir über Menschen oder Grundrechte sprechen. Ist sozusagen eine Grundannahme, von der wir einfach ausgehen. Wir gehen weniger davon aus, dass es Menschenrechte gibt in Bezug auf Dritte. Die Dritten sind immer bei den Juristen die anderen Bürger, die da auch so rumleben und rumhüpfen irgendwie. Ja, also sozusagen Menschenrechte zielen vor allen Dingen davon ab, etwas abzuwehren oder eine Leistung verlangen zu wollen und haben weniger zum Inhalt, dass das Rechte sind, die zwischen den Bürgerinnen und Bürgern bestehen. Das ist manchmal sehr schwer, auch für Laien zu verstehen. Es ist aber sozusagen an unserem Staatskonstrukt, wenn man so will, orientiert, das wir noch haben, das auch noch nicht überwunden ist, sozusagen, wo es von einem Staatsvolk ausgehend geht, das eine Souveränität hat und mit dem Staat im Konflikt lebt. Das ist einfach die Konstruktion, die da hinten dran liegt. Und alles andere, was wir kennen, Beziehungen zwischen Menschen, regeln halt die zivilrechtlichen Vorstellungen, die aber meistens frei sind von diesen grundrechtlichen Implikationen. Jetzt komme ich mal zu dem nächsten Punkt, den ich mit Ihnen besprechen wollte. Das sind so, was sind so Herausforderungen? Sie haben jetzt viel gehört. Was sind eigentlich Menschenrechte? Was gibt es für verschiedene Generationen? Wie hat sich das auch zeitlich entwickelt? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage auch, was gibt es für aktuelle Herausforderungen für die Menschenrechte. Ich habe Ihnen mal eine Auswahl hier einfach präsentiert. Es gibt ganz viele, auf die ich vielleicht hier nicht eingehen kann. Vielleicht haben aber Sie auch selbst Fragen. Und natürlich habe ich das immer so ein bisschen versucht, aus meiner Brille zu machen. Ich bin ja Sozialrechtler, wie ich Ihnen gesagt habe. Und da gibt es Dinge, die für mich einfach einleuchtender sind, die mit Ihnen zu besprechen, als vielleicht eine Kollegin oder ein Kollegen, die aus dem Strafrecht kommen oder so. Das ist vollkommen klar. Jeder hat so seine Brille auf. Ist ja einer unserer Grundhemmnisse in der Erkenntnis. Die Menschenrechte heutzutage werden immer diskutiert unter dem Stichwort, ob sie universell gelten. Das ist eigentlich die Grundausnahme wenigstens der westlichen Tradition von Menschenrechte, ist immer die Grundfrage gewesen, ob sie universell gelten. Das heißt also für jedermann, für jede Frau, überall, an jedem Ort, das, was die Eleanor Roosevelt gesagt hat, das soll sozusagen überall stattfinden, auf der ganzen Welt, ist das sozusagen das, was eigentlich Menschenrechte ausmacht. Sind Menschenrechte universell? Müssen sie, das ist ja so eine Grundfrage, müssen sie überall an jedem Ort auf der Welt auch gleich gelten? Oder sind das nicht einfach nur vorherrschende heutige Menschenrechte, die sich eben durchgesetzt haben, so wie sich ja vieles aus unserer westlichen Zivilisation durchgesetzt hatte? Wenigstens momentan hat sich es durchgesetzt. An vielen Stellen bröckelt das ja auch alles zum Teil. Also was hat sich da durchgesetzt? Oder ist es gut, dass es sich durchgesetzt hat? Und die Grundfrage, die damit in Zusammenhang steht, sind die Menschenrechte eben nicht auch nur Ausdruck eines bestimmten Lebensstils, den eben sozusagen die man im Westen hat, in Anführungsstrichen, beziehungsweise in der nördlichen Hemisphäre? Ist das nicht eigentlich ein Ausdruck dafür? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sie im Grunde doch eher kulturell und in jeder Region doch unterschiedlich sein können? Also was sind Menschenrechte wirklich? Sind die ganz universell? Müssen die auch bis in den letzten Ort hinein gelten? Oder ist es nicht die Annahme, dass sie auch kulturell bedingt verschieden sein können, regional bedingt, religiös bedingt verschieden sein müssen vielleicht sogar? Gegen dieses Modell, dass das so ist, spricht eigentlich, dass die Erklärung, die wir haben, auf die sich ja auch die ganzen Staaten, die der UN beigetragen sind, erstmal das sozusagen angenommen haben, sie haben dem zugestimmt, sie gehen davon aus, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie 1948 verabschiedet worden ist, eben für alle Personen gelten sollen. Das ist sozusagen die Grundannahme, die eigentlich dagegen spricht, dass es sozusagen hier Partikularismus geben dürfte. Es spricht natürlich auch die Begründung, die ich Ihnen eben genannt habe, dafür, wenn ich so eine religiöse Herleitung habe, aus natürlich einer christlichen Herleitung, ist auch vollkommen klar, was ich Ihnen eben erzählt habe, die Neoscholastik ist ja eine christliche Ausprägung. Wenn ich also eine christliche Herleitung habe oder eine andere, geht die von diesem universellen Charakter aus, aber natürlich auch die historische Begründung und auch die vernunfttheoretische geht davon aus, eigentlich muss das überall sein, auf der ganzen Welt. Wir sind doch vernünftige Menschen und vernünftige Menschen haben doch dieselben Rechtsauffassungen. Ja, das spricht also sozusagen gegen so eine Annahme, dass es doch kulturell geprägte und bedingte Menschenrechte geben müsste. Dafür spricht aber, dass es sozusagen schon regional ganz verschiedene Menschenrechtskataloge gibt. Ich habe Ihnen ja erzählt, wir kennen 150 verschiedene Menschenrechte, also Rechtsgüter. Das sind diese Rechtsgüter wie Meinung zum Beispiel. Aber wir kennen ganz viele Dokumente auch zu den Menschenrechten. Und das heißt sozusagen, dass ganz viele Kontinente und Regionen sogar haben sich Menschenrechtskataloge kreiert und selbst ausgebildet. Und wenn Sie mal schauen, beispielsweise ist die Deklaration der Menschenrechte, die den Islam betrifft, die wurde in Kairo verabschiedet, die kennt ganz andere Rechtsauffassungen. Da gibt es das Primat der Scharia auch. Das ist sozusagen etwas, das sozusagen dagegen nicht verstoßen werden dürfte und ist natürlich auch mit ganz vielen Menschenrechten ausgestatteter Katalog, der dort drin steht, der aber eigentlich von einer anderen Priorität ausgeht. Wenn wir uns anschauen, die afrikanische Menschenrechtskonvention, die 1982 verabschiedet worden ist von der Organisation der Afrikanischen Staaten, dann können Sie da vor allen Dingen sehen, dass es da sehr oft um die kulturelle Identität der Völker geht, dass es dort eher um Gruppenrechte gehen soll, als das, was wir in den westlichen Hemisphären kennen, die ja immer nur sprechen von dem Individuum und seinen persönlichen Rechten, das er hat. Also da können Sie ganz andere Dinge sehen, also vor allen Dingen Gruppenrechte, die man dort hat. Es geht viel um Kultur, auch in diesem Zusammenhang kulturelle Identität, die ja auch sehr stark bedroht ist. Deswegen ist vollkommen logisch sozusagen, dass diese Konvention in Afrika einen ganz anderen Impetus hat. Und natürlich geht es in diesen Katalogen, das wird Sie vielleicht etwas überraschen, aber an der afrikanischen Menschenrechtskonvention, die Sie auch sehr einfach nachschauen können über Google oder ähnliches. Wir haben es auch in Bibliothek hier und die Universität hat es auch in Bibliothek stehen, also Sie können es immer nachlesen. Diese Rechte kennt vor allem, dieser Menschenrechtskatalog kennt neben Rechten vor allen Dingen auch Pflichten. Ist ja ganz interessant, es wird nicht nur ein Katalog aufgebaut, was habe ich für Rechte, sondern was habe ich für Individuum auch für Pflichten. Das ist der westlichen Tradition von Menschenrechten nicht ganz fremd, aber doch in der Mehrheit ihrer Implikationen nicht geradezu eigen. Also es ist ganz interessant, wir haben eben verschiedene Traditionen und es gibt ganz andere Regionen, die hat was erlassen. Die Westafrikanische Union hat einen eigenen Menschenrechtskatalog erlassen. SADC, das ist die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft, hat eine eigene Menschenrechtskonvention entlassen. Es gibt sozusagen in Südasien gibt es einen speziellen Bund, der sich da geformiert hat und so weiter. Sie wissen ja, dass wir weltweit verschiedene Staatenbünde auch haben und sehr viele von denen haben sich auch einen Menschenrechtskatalog erlassen. Und deswegen spricht es schon ein bisschen dafür, dass wir eben auch unterschiedlich regional bedingte Menschenrechte kennen und die auch sozusagen dort verankert sind. Also es spricht so ein bisschen vielleicht manchmal gegen diese universelle Idee, die wo auch im letzten Dorf gelten müsste. Für einen Partikularismus spricht darüber hinaus auch, dass es natürlich diese kulturellen Einschränkungen auch gibt der Menschenrechte in manchen Kulturen. Und historisch gesehen, wenn man das historisch begründet, spricht sowieso vieles dafür, dass es sich um eine partikulare westliche Menschenrechtsidee vielleicht handelt. Das beste Beispiel ist die Virginia Bill of Rights, in der beispielsweise die Glaubensfreiheit propagiert wird, allerdings auch nur für Christen. Es war überhaupt nicht vorstellbar, dass irgendjemand anderes eine Glaubensfreiheit haben könnte, sondern natürlich sind nur die Leute in Abwehr gegen die anglikanische Kirche, sind es eben andere protestantische Kirchen, an die Katholiken dachte man gar nicht, es gibt andere protestantische Kirchen, die auch natürlich ihr Recht haben müssen als Glaubensfreiheit. Also schon die historischen Beispiele implizieren ja einen Partikularismus teilweise und man dachte schon gar nicht, wenn man schon nicht an katholische Christen oder Orthodoxe dachte, dann dachte man schon gar nicht an die jüdischen Menschen oder man dachte schon gar nicht an Menschen, die aus dem Islam kommen. Nicht? Also gerade historisch gesehen können wir auch sehen, dass vielleicht einiges dafür spricht, dass es doch partikular örtlich gebunden verschiedene Arten und Auffassungen von Menschenrechte gibt. Was man vielleicht heute sagen kann eher ist nicht sozusagen, ob es alles universell ist oder ob alles sowieso nur partikular ist, sondern interessant ist vielleicht, dass aufgrund dieser verschiedenen Traditionen, die wir weltweit feststellen können, wir sozusagen ein Zusammenschmelzen bestimmter Erfahrungen doch haben. Also egal, ob Sie vielleicht in einem bestimmten Zusammenhang leben, in einem afrikanischen Staat oder ob Sie vielleicht in einer Region im nördlichen Asien sind oder im südlichen Amerika, es gibt vielleicht dann doch historisch gesehen gemeinsame Erfahrungen, die vielleicht zu einem Grundkorpus an Menschenrechten führen. Ob es allerdings diejenigen sind, die wir 1948, also ob diese gemeinsamen Nenner diejenigen sind, die 1948 in der Deklaration in New York verabschiedet worden sind, ist halt mehr als fraglich, wenn man die unterschiedlichen Entwicklungen sich ansieht. Eine andere Herausforderung, die wir noch haben in den Menschenrechten, ist der Konflikt natürlich zwischen dem Individuum und Gruppen, weil, wie ich Ihnen schon gesagt habe, das Individuum natürlich in der Lage ist oder in der Lage sein soll, sich gegen einen Staat auch zur Wehr setzen können. Aber wir haben natürlich auch mittlerweile viele gruppenbezogene Rechte, die hineingezogen sind. Ich habe Ihnen davon ja schon mal kurz berichtet. Es gibt immer diese individuellen Beziehungen, die sozusagen ohne Gruppe gar nicht auskommen. Denken Sie an die Religionsausübung, die man in den meisten Religionen gemeinsam ausübt. Das heißt also sozusagen, es gibt hier einen Widerspruch zwischen Individualrechten und Gruppenrechten. Und wir haben eigentlich seit 2005, es gibt immer verschiedene Menschenrechtskonventionen, die finden weltweit statt. Das ist diejenige gewesen, die in Wien stattgefunden hat. Dort wurde also beschlossen, auf jeden Fall, dass wir heute auch die Gruppenrechte weltweit anerkennen. Es gab da immer so eine Gegenbewegung, können Sie sich auch vorstellen. Da gab es auch Leute, denen es nicht ganz recht war, dass auch Gruppenrechte haben sollen. Und da gibt es sozusagen hier den seit 2005 die weltweite Anerkennung auf der Human Rights Conference in Wien, dass also auch diese Gruppenrechte in ihrer Zielbestimmung eine Ausdrucksform des Völkerrechts sind. Natürlich kann Gruppenrechte und Menschenrechte und Einzelrechte können natürlich kollidieren. Vermutlich sollen sie auch kollidieren. Also vom Konstrukt her sind sie ja nicht so angelegt, dass sie kollisionsfrei wären. Kollision heißt immer, dass so zwei Sachen in den Widerspruch kommen. Das kennen wir allerdings auch bei Individualrechten. Also denken Sie mal an sowas wie Recht auf meine Persönlichkeit und dann Recht der Zeitung, die über mich berichtet, auf ihre Pressefreiheit. Da haben Sie ja schon so eine Kollision zwischen zwei Individuen. Und natürlich gibt es die auch auf der Ebene zwischen Individuum und Gruppe. Warum soll es das nicht dort geben können? Dessen ist man sich, glaube ich, schon bewusst, dass es zu diesen Kollisionen kommt. Das ist nur eine der Herausforderungen, weil wir ganz am Anfang von der Anerkennung der Gruppenrechte stehen. Wir wissen noch nicht genau, wo die Fahrt dahin geht. Verschiedene Nationen aber weltweit haben das Ergebnis der Wiener Konferenz schon dafür genutzt, auch ihre Verfassung umzuschreiben und da schon Gruppenrechte auch richtig reinzusetzen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, an dem Sie es ganz gut sehen können. Das ist die Verfassung Boliviens, wie es heute heißt, Estado Plurinacional, also der plurinationale Staat, den es dort gibt, der schon vom Titel seiner eigenen Bezeichnung davon ausgeht, dass es Verschiedenheit, diverse Formen des Lebens gibt. Und wenn Sie einfach mal in diese vier Artikel hineinsehen, die in der bolivianischen Verfassung drinstehen, da werden Sie schon das Konfliktpotenzial sehen können. In Artikel 13 wird davon gesprochen, dass die folgenden Rechte in keinerlei Hierarchie oder Höherstellung zu verstehen sind. Also alles, was jetzt in der Verfassung kommt, ist vollkommen von dem Verfassungsgeber erstmal wertfrei. Es gibt keine Hierarchie, das eine geht vor dem anderen. Er hat es erstmal wertfrei gelassen. Dann im nächsten Schritt steht drin, der Staat verbietet bestimmte Dinge und er sagt hier vor allen Dingen, er verurteilt jede Art von Diskriminierung aufgrund von, jetzt kommt ein Katalog, wie das immer so läuft, können Sie sich hier sehen, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, sexuelle Orientierung, Herkunft und Kultur. Und schon im Artikel 21 wird das nochmal unterstützt, weil hier drin steht, alle Bolivianerinnen und Bolivianer haben folgende Rechte und dann werden die nochmal aufgezählt. Das sind diese Individualrechte, kulturelle Selbstidentifizierung, Recht auf Privatheit, Recht auf Intimität, Ehre, Selbstbild und Würde. Und dann kommt, und das ist das Interessante, und das Verfassung sagt ja vorher, dass es überhaupt nicht das eine dem anderen höher stellt oder einen anderen Rang hat, dann kommt im nächsten Schritt in Artikel 30 in Absatz 2 die originären Nationen und Völker, also alle Völker, die in diesem plurinationalen Staat leben in Bolivien, haben folgende Rechte. Und jetzt sehen Sie es auf ihre kulturelle Identität, ihren religiösen Glauben, Formen der Spiritualität, Praktiken und Bräuche, sowie auf ihre eigene Weltanschauung. Und wenn Sie sich nur mal die letzten drei Artikel ansehen und immer auf das Wort Kultur schauen zum Beispiel, dann kommt das überall vor. Das heißt, sowohl das Individuum hat ein Recht auf seine kulturelle Selbstidentifizierung, die Gruppe hat natürlich auch ein Recht auf die kulturelle Identität und man soll auch wegen seiner Herkunft, Religion, Gebräuche und so weiter nicht diskriminiert werden. Und da kann man schon ganz schön sehen, dass es natürlich in der Folge, die Verfassung ist glaube ich jetzt 4 Jahre alt oder 5, dass es natürlich in der Folge auch zu Konflikten kommen muss, zwangsläufig natürlich, weil natürlich individuelle Vorstellungen und Vorstellungen von Gruppen nicht immer miteinander übereinstimmen. Die Individuen haben ein Interesse, sich selbst zu verwirklichen, natürlich in gewisser Weise. Die Gruppe hat ein Interesse, dass das nicht alles auseinanderläuft. Also diese Konflikte sind schon in der Verfassung, wenn man so will, angelegt. Und da sehen Sie mal ein wunderschönes Beispiel, dass der Gesetzgeber trotzdem, der Verfassungsgesetzgeber Boliviens, das aufgenommen hat, um das erstmal zu ermöglichen. Und zu welchen Lösungen es dann im Einzelfall kommen wird, wird man dann sehen müssen. Das ist noch zu erwarten. Aber wie gesagt, es gibt ja auch diese Kollisionsunterschiede schon bei Einzelpersonen. Also wie gesagt, jemand, der ein gemeinsames Recht hat, denken Sie an einen Autor, der über einen anderen schreibt, darf der das schreiben? Ja, das sind diese typischen Kollisionen, die wir auch kennen schon seit vielen Jahrhunderten. Also da werden sich bestimmte Lösungen auftun. Aber hier ist interessant, dass der Verfassungsgesetzgeber beide Sachen genannt hat und sowohl Individualrechte als auch Gruppenrechte nennt. Und da muss es natürlich irgendwie in bestimmten Konstellationen zu einem Aufeinandertreffen kommen. Denken Sie nur vielleicht an die Rolle der Frau in einer Gruppe und ihre Rechte, die wir individualrechtlich zuordnen würden und Ähnliches. Also es ist spannend natürlich zu sehen, wie die Menschenrechte mit dieser Herausforderung umgehen werden. Als letztes Problem, was ich mit Ihnen noch kurz besprechen wollte, ist die Frage, was hat eigentlich bei Menschenrechten, wie werden die eigentlich durchgesetzt? Das ist ja eigentlich weltweit unser größtes Problem teilweise. Wir haben viele Kataloge verabschiedet, wir haben uns bei vielen Sachen Gedanken gemacht. Es war ein zähes Ringen, bis es endlich auch mal im Dokument stand. Und nun steht es da drin, was machen wir damit, wie wird das durchgesetzt? Die tradierten Instrumentarien, die wir kennen, also tradierte, die überkommenen, die überlieferten Instrumente, die wir im nationalen Zusammenhang immer kennen, ist dieses typische Menschenrechte werden durchgesetzt durch die Gesetzgebung. Die Verwaltung führt die Gesetzgebung durch und die Gerichte kontrollieren, ob die Verwaltung die Gesetzgebung durchgeführt haben. Also das sind so diese typische Trias eigentlich, die wir immer kennen. Die haben wir in fast allen nationalen Begebenheiten. Selbst wenn eine Nation nicht besonders demokratisch sein sollte, hat sie bestimmt irgendein Gerichtswesen, das irgendwas kontrolliert. Man weiß manchmal nicht genau, was sie dann immer kontrollieren. Ja, aber es geht immer von der normalen Auffassung her so, Menschenrechte in einem demokratischen Staat würden von der Gesetzgebung verwirklicht. Die Verwaltung muss es umsetzen und die Gerichte kontrollieren, ob das richtig umgesetzt worden ist im Sinne von Menschen- und Grundrechten. Bei den Instrumentarien von den Menschenrechtspakten hat sich das ein bisschen anders ergeben. Da fehlt es ja schon an einem Staat, der sowas durchsetzen kann. Das ist sehr schwierig, weil Sie wissen ja, die meisten Dokumente werden unterschrieben und ratifiziert, bedürfen aber keiner internen Umsetzung unbedingt. Also der Transformationsprozess ist meistens ja das nicht, was oftmals geschieht. Deswegen haben die Menschenrechtspakte sich ganz andere Instrumentarien teilweise ausgedacht, wie man sowas kontrollieren kann. Da geht es vor allen Dingen um Gremien, die wir kennen. Denken Sie an den Menschenrechtsrat, der sitzt immer in New York und bespiegelt sozusagen sozusagen bestimmte Verstöße gegen Menschenrechte. Das ist ein Gremium, das aber nur Verstöße anprangern kann. Da gibt es keine Sanktionen oder Ähnliches, die die aussprechen könnten. Was wir bei neueren Konventionen kennen, Behindertenrechtskonventionen, Kinderrechtskonventionen, sind das Berichtswesen. Das heißt sozusagen, da werden Berichte angefertigt. Die sind weltweit verfügbar und einsehbar. Interessant dazu sind nicht nur die nationalen Berichte, die eine sogenannte unabhängige Institut schreiben müsste, sondern sehr interessant dabei sind natürlich vor allen Dingen die Schattenberichte, die Shadow Reports, die überall, also jede Organisation in einem Land darf auch einen Gegenbericht schreiben und auch veröffentlichen lassen, und die haben es auch teilweise in sich, die führen aber auch nicht zu einer Konsequenz, aber die führen natürlich zur Aufmerksamkeit, wenn über Länder anders berichtet wird aus den Schattenberichten, als national berichtet worden ist. Was wir bei einigen noch kennen, sind regionale Gerichtsbarkeiten. Da denke ich zum Beispiel an unseren Gerichtshof in Straßburg für die Europäische Menschenrechtskonvention oder den Gerichtshof in San Jose für die Menschenrechtskonvention für die amerikanischen Staaten. Das sind Gerichtswesen, die es gibt auf kontinentaler, regionaler Ebene, die sind aber eher die Ausnahme, und vor allen Dingen für die meisten Menschenrechtspakte sind sie gar nicht zuständig, sondern nur für ihre eigenen Konventionen, also die Straßburger Gerichtshof für die EMRK und der Strafgerichtshof in San Jose für die AMRK, also die amerikanische Menschenrechtskonvention. Ist aber eigentlich eher für einen internationalen Zusammenhang untypisch, dass es Gerichtsbarkeiten gibt. Was geschieht nun aber, wenn ich ein Menschenrecht habe und das durch nationales Handeln, also Gericht, Gesetzgebung, Verwaltung, entweder nicht gewährleistet wird oder aber es wird gewährleistet, läuft aber strukturell ins Leere. Und was ist in der Konstellation, dass es vielleicht internationale Mechanismen gibt, die einen Verstoß gegen ein Recht zutage fördern, aber der Staat vor Ort das Recht nicht durchsetzt, weil, wie eben oben schon gesagt, entweder gar keine Instrumentarien dafür hat, sowas zu gewährleisten, oder überhaupt nicht die Strukturen vorhanden sind, sowas durchzusetzen. Was geschieht in solchen Fällen? Das sind eigentlich die Herausforderungen der Menschenrechtspakte in ihrer Umsetzung, weil die große Frage stellt sich, wir verabschieden die, wir fordern sie überall ein, wir haben sie überall, wie werden sie aber durchgesetzt? Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel zeigen, da geht es um das Recht auf Zugang zu Gesundheitsleistungen und Diensten. Das ist einer der spannendsten Themen, die wir zurzeit weltweit auch diskutieren, neben ganz vielen anderen spannenden natürlich, aber da geht es vor allem darum, wie Menschen Zugang haben zu Gesundheitsdiensten oder auch Leistungen, weil sozusagen nicht für jedermann es gewährt ist, dass er überhaupt irgendwo zu einem Arzt gehen kann, dass er sozusagen behandelt werden kann, dass es Medikamente gibt und Ähnliches. Den Katalog, den wir dazu haben weltweit, ist enorm. Sie finden in fast jeder dieser Übereinkommen, die ich Ihnen hier mal einfach projiziert habe, ein garantiertes Recht für jedermann, universell, universelle Wirkung, ein generelles Recht für jedermann auf Zugang zu Gesundheitsleistungen und Diensten. Ob das in der Allgemeinen Menschenrechtskonvention drin steht, ob das in dem Abkommen zur Rechtsstellung von Flüchtlingen steht, in der Kinderrechtskonvention oder in vielen anderen. Sie haben überall ein garantiertes Recht. Und auch regional können Sie das feststellen. Es gibt viele regionale Menschenrechtspakte, wo genau dieser Zugang gewährleistet ist. Also vom Recht, an Rechten mangelt es nicht. Es mangelt überhaupt nicht an Menschenrechte, die wir hier haben. Es ist überall verortet, ob das jetzt in den USA, ob das jetzt in Amerika ist, wie beim Zusatzprotokoll der Menschenrechtscharta der Organisation amerikanischer Staaten, ob es in der afrikanischen Charta der Menschenrechte ist oder in der europäischen. Die Garantie dieses Rechtes auf Zugang, die gibt es. Die ist wenigstens im Gesetz so in den Konventionen drin gestehen. Die Staaten haben es unterschrieben und auch ratifiziert. Daran mangelt es nicht. Aber es mangelt sehr oft an der Umsetzung, weil es schon an Strukturen fehlt. Unser Grundproblem, das wir haben, ist sehr oft nicht, dass es an dem Recht fehlt, also dass sozusagen irgendjemand es gewährt hat, sondern dass schon keine Strukturen vorhanden sind, weil 200 Kilometer im Umkreis es kein Krankenhaus gibt, weil es 200 Kilometer im Umkreis vielleicht keine Geburtshelferinnen und Helfer gibt, deswegen gibt es eine hohe Sterblichkeit von Müttern, weil es vielleicht die Menschen gar nicht lesen und schreiben können, um vielleicht bestimmte Dinge überhaupt in Gang zu setzen, etc. etc. Also sehr oft haben wir eben in verschiedenen Staaten ein Problem an Struktur und nicht so sehr an den Menschenrechten. Und die Frage ist natürlich, wie kann man sowas zum Ausgleich bringen, wie ist sowas möglich, und ein Lösungsansatz, unter sehr vielen natürlich, ein Lösungsansatz ist natürlich, dass man Programme hat, die Strukturen fördern. Also nicht nur sich verlassen darauf, dass man ein Dokument verabschiedet hat, eine Menschenrechtsdiskussion zu Ende führte und damit zu einer Konvention kam, sondern sehr wichtig sind natürlich oftmals auch, dass es Programme gibt, die Strukturen überhaupt schaffen und davon ein Motor sind. Das kann man ganz gut an den Beispielen, das ist nur ein Beispiel jetzt sehen, an Ghana, das habe ich zusammen mit Ramona Junglas mal untersucht. Da ging es genau um diese Frage, strukturell schwacher Staat, aber eigentlich ein Staat, dem es ökonomisch gar nicht schlecht geht, aber wo die meisten Leute nicht versorgt sind. Das ist eine der Grundfragen gewesen, die Menschenrechte gibt es, sogar in der Verfassung Ghana steht ein Recht auf Access to Healthcare drin, also Zugang zu Gesundheitsdiensten, aber es fehlt komplett an Strukturen, nicht? Und dann haben sie natürlich, dann läuft natürlich so ein Recht ins Leere, weil er gar nicht in der Lage ist, das Recht, das zu verwirklichen. Selbst wenn das Gericht mir gewähren würde, heißt es ja noch gar nicht, dass ich zu einer Leistung komme, wenn der Staat überhaupt gar nicht über sowas verfügt. Was hat man gemacht im Falle von Ghana? Was hat man versucht zu machen, muss man sagen? Was wurde dort versucht? Da wurden natürlich verschiedene Lücken erstmal aufgetan, die man gefunden hatte. Wo gibt es strukturelles Fehlen von bestimmten Diensten und Leistungen und was könnte ein Rezept sein? Und Lösungsansätze waren Programme zur Förderung von Krankenversicherung für alle, dass man die überhaupt implementiert, weil es vorher fast gar keine Menschen gab, die Zugang hatten zu einer Krankenversicherung. Plan war gewesen, die Kindersterblichkeit zu reduzieren, die Verbesserung der Gesundheit von Müttern herzustellen und natürlich ganz wichtig, ein Gesundheitswesen so aufzustellen landesweit, dass es mit den wichtigsten Erkrankungen dass es die wichtigsten Erkrankungen bekämpfen kann. Das hat die ghanesische Regierung aber nicht alleine nur so gemacht, weil sie das wollten oder nicht wollten, sondern sie haben auch etwas damit erreicht. Sie haben nämlich gleichzeitig Programme durchgesetzt, die in den sogenannten Millennium Development Goals stehen. Also das sind Ziele, die auf der Ebene der UNO verabschiedet worden sind, was in einem Entwicklungszeitraum von 1990 bis 2015 umgesetzt werden soll. Das sind also Entwicklungsziele, die man versucht hat zu beschreiben. Also man darf das nicht ganz losgelöst sehen. Die Leute wussten nicht nur, wir haben Probleme in der Umsetzung von bestimmten Rechten und schaffenden Strukturen, sondern es gab natürlich auch die Aufforderung seitens der Weltgemeinschaft, nenne sie mal vornehmen, die gesagt hat, der Staat Ghana muss hier handeln. Und wenn Sie sich mal ansehen, was dann passiert ist in dem Programm, die von 2005 bis 2015 verabschiedet worden ist, dann hat also weniger, können wir ganz gut sehen, dass sich hier die Zahl der Krankenversicherten sehr verändert hat. Die Programme haben dazu geführt, dass immerhin, es ist nicht sehr viel, aber immerhin haben mittlerweile 49% der Bevölkerung Zugang zum Krankenversicherungssystem. Das heißt also fast die Hälfte schon mittlerweile, früher waren es gerade mal 7%. Die Kindersterblichkeit ist reduziert worden, nicht so erheblich, wie man es dachte, aber immerhin ist sie reduziert worden. Die Versorgung von werdenden Müttern ist erheblich verbessert worden und man hat auch Erfolge erzielt bei der Bekämpfung vor allen Dingen von HIV-Neuinfizierung und auch von Malaria-Erkrankungen. Das sind, wenn man so will, so einige Erfolge davon. Sind nicht alles jetzt ganz breite Erfolge, dass man sagen kann, alles ganz prima dort in diesen Ländern, aber es haben sich schon verschiedene Änderungen vollzogen. Wenn man das nochmal spiegelt mit dem, was die Millennium Development Goals wollen, das sind ja 8 verschiedene Ziele gewesen, dann können wir ganz gut erkennen, dass wenigstens die letzten 3 Ergebnisse mit den Zielen zu tun hatten, die von den Millennium Development Goals ins Auge gefasst worden sind. Also die Reduzierung der Kindersterblichkeit ist das sogenannte Ziel Nummer 4 des Entwicklungsplanes. Das Ziel 5 hat zum Thema die Verbesserung der Gesundheit von Müttern und das Zurückdrängen von bestimmten Krankheiten ist das Ziel 6 gewesen. Man kann also wenigstens festhalten, dass diese MDGs natürlich, so werden die genannten der Abkürzungen, dass diese MDGs die landesweiten Programme beeinflusst haben und sie sind natürlich überall, wo sie genannt werden, wird auf sie rekurriert, dass es auch der Anlass war, das durchzusetzen. Was man also hier ganz gut sehen kann, dass es ein Programm gab zur Strukturförderung, um überhaupt Strukturen zu schaffen, dass Leute, dass Menschen Ansprüche haben auf den Zugang zu Gesundheitsleistungen und Diensten. Das kann man hier in dem Fall schon mal attestieren wenigstens, dass also sozusagen diese Millennium Development Goals als Strukturprogramm dafür gesorgt haben, dass sich was in dem Land bewegt hat in Richtung, dass man Strukturen schafft. Und Strukturen sind ja für uns, die wir Ansprüche haben, auch sehr wichtig. Natürlich stehen solche Programme stark in der Kritik, und zwar auch deswegen, wir haben ja jetzt nach den MDGs die neuen Sustainable Development Goals, also die für Nachhaltigkeit sorgen sollen. Es gibt viele Kritikpunkte, auch berechtigte Kritikpunkte an diesen Zielen, weil sie sozusagen erstmals auf einer sehr abstrakten Ebene Ziele für alle Staaten vorschreiben und diese Staaten aber unterschiedliche Gewichtung natürlich normalerweise haben. Also nicht in jedem Staat ist unbedingt alles so vordringlich, wie es in solchen Zielen beschrieben wird. Das ist also schon mal ein ganz großer inhaltlicher Konflikt, den es hier gibt. Dann ist natürlich festzuhalten, dass es mit sehr viel Zwang geschieht. Das machen die Staaten nicht nur, weil sie das unbedingt so durchführen wollen, sondern sie führen auch Sachen durch, obwohl es vielleicht bei ihnen gar nicht so sehr von Bedeutung ist, weil sie im Endeffekt auch auf finanziellen Transfer angewiesen sind. Die Weltbank und andere Organisationen schauen ganz stark darauf, ob die Länder diese Development Goals erfüllen, ob sie sie nicht erfüllen. Ist also sehr, geschieht in bestimmten, gerade bei ärmeren Ländern, unter sehr großem Zwang, was dort vonstatten geht. Dann haben wir einen Grundkonflikt hier. Wir haben hier Wissen von außen, meistens aus dem Westen sozusagen, dass einfach das andere Wissen, das angestammte Wissen teilweise überrennt. Und zwar nicht nur in der Deutung, was bedeutend und wichtig ist, sondern auch vor Ort bei der Durchsetzung von Maßnahmen wird vieles eigenes Kapital an Wissen der einheimischen Bevölkerung verdrängt und kommt gar nicht zur Blüte, die ja teilweise viel besser auch ihre Situation natürlich beurteilen können. Dann haben wir noch ein großes Problem damit, dass diese Ziele auch oftmals gerade ein Instrument sind zum Aufbau von Ungleichheiten. Also gar nicht Ungleichheiten im Zugang absenken, sondern etwas aufbauen. Auch Untersuchungen zu Ghana haben das dann gezeigt, dass vor allen Dingen in bestimmten Regionen reichere Familien einen besseren Zugang plötzlich hatten und ärmere weiterhin keinen guten hatten. Also es gibt sozusagen hier auch viele Ungleichmäßigkeiten in dem, was durchgeführt wird. Und einer der letzten Kritikpunkte, die es dazu immer gibt, und den finde ich sozusagen hier sehr wichtig, es gibt auch oftmals, wir haben diese Programme gar nicht zum Ziel, dass es überhaupt ein Bewusstsein gibt von Menschenrechten oder dass die Leute Menschenrechtsbildung fördern, was ja ganz wichtig eigentlich ist dafür, dass Menschen im eigenen Land sich damit auseinandersetzen, was wollen sie, welche Programme wollen sie, welche Menschenrechte wollen sie, und diese Millennium Development Goals und die neuen Goals gehen eigentlich darüber hinweg, und das ist natürlich ein ganz großes Problem für diese Länder. Insoweit denke ich mir gerade bei der Frage der Menschenrechtsbildung, was ja noch ein weiteres Instrumentarium ist zur Durchsetzung von Menschenrechten, sind diese Programme, die gute Strukturen teilweise schon schaffen, aber diese Programme unterbinden genau das und sind damit eigentlich auch kontraproduktiv. Zum Ausflug, wir sind schon am Ende, Sie werden sich wundern, dass es schon alles so schnell vorüber ist. Die Ausdifferenzierung der Menschenrechte birgt natürlich Gefahren, wir haben sie besprochen. Es gibt Gruppendynamiken einzeln, es gibt regionale Unterschiede, es gibt also verschiedene Gefahren. Trotzdem haben wir ganz viele Menschenrechte mittlerweile hier in den letzten Jahren auch zutage gefördert. Die Menschen waren sozusagen nicht faul, sondern sie haben sehr vieles generiert, was sie auch in Anwendung bringen wollen. Es mangelt also gar keinenfalls an Quantität von Menschenrechten. Was uns oftmals fehlt, ist die Qualität und vor allen Dingen in der Frage, wie sie umgesetzt werden, wie können sie durchgesetzt werden. Dort fehlt es weltweit in verschiedenen Regionen eher an Strukturen als an Rechten. Es fehlt oftmals an Strukturen. Insoweit sind auch Programme sehr begrüßbar, vor allen Dingen, weil wir ja auch an unserem Schicksal, die wir hier haben, in Europa gelernt haben, dass bestimmte Strukturfonds auch zu ganz vielen Erfolgen führen. Wenn Sie sich mal überlegen, was der ESF in den letzten 50 Jahren produziert hatte oder auch andere Förderfonds, die haben ja zum Teil erst Bildung und Schule in verschiedenen Regionen Europa erst vorangebracht. Also Programme an sich sind erstmal nicht schlecht, aber die Programme müssen natürlich sozusagen nicht ihre eigene Logik entwickeln, sondern sie müssen dem dienen, für was sie aufgestellt werden, also den Menschenrechten müssen sie dienen und nicht so sehr die Menschenrechten dem Programm. Das ist natürlich international nicht so ganz einfach, vor allem wenn Staaten abhängig sind von Geldtransfers. Und schließlich mein Plädoyer in der Hinsicht ist natürlich, wir können das alles durchführen, wie wir wollen, wir können Menschenrechte verabschieden, wir können auch Strukturen durchsetzen, aber wir brauchen natürlich auch eine Bewusstseinsbildung zu Menschenrechten, wir brauchen auch viel verstärkter Menschenrechtsbildung und das fängt eben nicht nur in den Schulen und Kindergärten, auch die Hochschulen sträuben sich weiterhin fleißig, Menschenrechtsbildung zu thematisieren, indem sie dem mehr Gewicht einräumen. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dass Menschenrechte weltweit eher erkannt werden, dann kommen wir eher zu dem, was schon Hegel dachte, dass sozusagen sich dann was ändert, wenn sich was in den Köpfen ändert. Und damit möchte ich meinen Vortrag schließen.
ich muss dir zwei Komplimente machen. Zunächst einmal, du hast offenkundig einen anderen Bezug zu dem Mikro. Das ist nicht ausgestiegen an so manchen kritischen Punkten. Das zweite Kompliment, obwohl ich mich auch mit der Thematik schon immer wieder auseinandersetze, habe ich doch noch ein paar Zusammenhänge gesehen, die mir so nicht ganz klar waren. Also von daher habe ich einen großen Lerneffekt eben gehabt. Insgesamt wirft das natürlich Fragen auf, die wir derzeit aktuell in manchen Staaten, die ich jetzt nicht gleich benennen will, derzeit erleben. Aber die Fragen, das sind Ihre Angelegenheit. Sie sind jetzt aufgefordert zu fragen.
Da die Fragen nicht aufgenommen werden konnten, habe ich sie für euch nochmal eingesprochen oder zumindest kurz zusammengefasst. Und das folgt jetzt hier. Die erste Frage ging in Richtung Export von Menschenrechten. Also wenn beispielsweise Frau Merkel nach China fährt und dort das Thema Menschenrechte anspricht.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es wird ja sehr diskutiert in diesem Menschenrechtsdialog, den es ja auch gibt zwischen China und Deutschland. Ist ja so eine Institution mittlerweile gegründet worden, dass schon aufgrund der anderen Tradition, auch der Geisteshaltung wie Konfuzianismus und so weiter, das Recht sowieso in dem Gedanken weniger eine Rolle spielt und deswegen natürlich Menschenrechte dort auch in gewisser Weise auch leer laufen würden. Das ist ein Thema, das eigentlich unter den Experten bekannt ist. Und deswegen ist natürlich die Einforderung wahrscheinlich eher eine Reminiszenz an zu Hause, als dass sie vor Ort sehr fruchten wird. Dennoch glaube ich auch, dass solche Gesellschaften in ihrer Entwicklung, die sie ja auch noch alle vollziehen teilweise, wo also auch Leute werden reicher, haben Eigentum, haben Häuschen, auch dort wird es wahrscheinlich schon zu dem kommen, was man mit dieser historischen Begründetheit formulieren kann. Auch da werden Menschen wahrscheinlich sich in 20, 30 Jahren trauen, auch mal anderes einzufordern, als ihre Tradition sagt. Aber Export ist immer sehr schwierig, weil und die Frage ist, auf was für einen Boden stößt es, ne?
In der nächsten Frage ging es um die USA und die von Obama eingeführte Krankenversicherung, die Donald Trump jetzt wieder kippen will.
Wenn man die USA ein bisschen kennt vom Inhalt her, dann war ja schon die Obama'sche Reform eine ganz kleine Reform, weil sie nur 18 Millionen Leuten Zugang verschaffte. Es ist ja auch weiterhin eine ganz große Bevölkerung ohne Zugang gewesen. Insoweit möchte ich mich jetzt nicht an der einen Reform da aufhängen. Ich glaube einfach, dass es auch dort national andere Traditionen gibt. Ich glaube nicht, dass man sich in Westeuropa oder auch in Südeuropa vorstellen kann, dass es Länder gibt ohne so ein System. Aber anscheinend kann man das in anderen Ländern sich doch vorstellen. Also ich will das gar nicht politisch jetzt mal irgendwie bewerten. Aber es ist ja anscheinend noch keine Regierung so richtig, also es gibt keine Vollversicherung in den USA, auch schon bei Obama auch nicht. Es ist aber anscheinend auch nicht das, was die Leute in Wahlen oder auch regional einfordern. Insoweit, glaube ich, kann man da ganz gut sehen, dass es eben wahrscheinlich Unterschiede gibt in dem, was Leute von ihrer Regierung, von ihrem Staat unbedingt wünschen.
Wir haben eine andere staatliche Entwicklung, da hat der Kollege genau darauf hingewiesen, damit auch eine andere Umgang mit so etwas. Das muss man einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, das ist einfach Fakt.
Weiter in Bezug auf die USA folgte die Frage, ob es sich um eine Verletzung von Menschenrechten oder um das Staatenrecht handelt, wenn ein Einreiseverbot von verschiedenen Menschen dazu führt, dass ein 5-jähriges Kind festgesetzt wird, weil seine Mutter Iranerin ist.
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Frage, was den Vorzug hat, sondern es ist in allen Traditionen so, auch in den USA so, dass natürlich das Verletzen eines Menschenrechts begründet werden muss. Sie müssen, wenn Sie in Menschenrechte eingreifen, eine Begründung abliefern. Die muss auch verhältnismäßig sein. Und wir werden hier erstmal abwarten, ob alles das, was momentan da so getan wird, im faktischen Handeln, zum Schluss überhaupt Bestand hat, auch vor den amerikanischen Gerichten. Wir haben ja jetzt schon Klagen von verschiedenen Organisationen, die sich insgesamt gegen so bestimmte Politiken wenden. Und das würde ich mal, wenn man es mal vom Fall in Amerika abstrahiert, auch in Deutschland so sehen oder auch in anderen Regionen der Welt, solange Sie jemanden haben, der, also solange die Gerichte das beurteilen, kommen da oftmals andere Ergebnisse heraus, als was man momentan so in einer gewissen Aufgeregtheit auch mitbekommt. Also insoweit würde ich da eher mal momentan dem amerikanischen Justizsystem vertrauen, das ja schon unter Obama und Bush dafür gesorgt hat, dass die Leute aus Guantanamo teilweise auch Klagen erheben konnten und was machen durften, was man sich in Europa so gar nicht vorstellen könnte. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass Karlsruhe so ein Fall gegen den Staat entscheidet. In den USA gibt es aber die Tradition zum Beispiel nicht. Also das sind, sagen wir mal, Dinge, die nützen natürlich momentan den Leuten, die im Flughafen festsitzen, nicht viel. Aber wir müssen ja erstmal die Reaktion abwarten. Auch ein Präsident ist nicht allmächtig. Er ist in einem Gesetzgebungsverfahren drin, das ist bestimmt der Kongress. Da wird man erstmal abwarten müssen, was da passiert.
In der nächsten Frage ging es um den Sachverhalt, wenn Menschenrechte in andere Länder getragen werden und um den Begriff des Kulturimperialismus.
Na, ich glaube schon, dass es sowas gibt. Also diese Debatte um die universellen Menschenrechte, die führen wir ja sozusagen jetzt nicht nur als Eigenzweck, sondern wir haben ja auch so einen Glauben daran, dass es eine richtige Entscheidung ist. Also sozusagen Gleichbehandlung Mann und Frau beispielsweise oder andere Grundüberzeugungen, die wir teilen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es sozusagen natürlich kollidiert mit bestimmten Traditionen. Auch in Europa, das ist ja nicht nur an dem Tag, wo es auf dem Papier stand, dann Realität geworden, sondern denken Sie mal in Deutschland, wie lange sowas dauerte. 1949 stand im Grundgesetz, Mann und Frau sind gleich und dass der Mann dann sozusagen der Frau verbieten durfte, dass sie arbeitet und so weiter, das ging ja noch bis 1965. Also da gibt es ja verschiedene Entwicklungen, glaube ich, die jede Nation und jede Kultur braucht. Und insoweit denke ich mir, dass vielleicht bestimmte Kulturen und Nationen eher Ängste momentan haben, dass ihre ganzen Traditionen über den Haufen geworfen werden, wenn da was von außen aufgestülpt kommt. Wahrscheinlich wäre es besser, über sowas wie Menschenrechtsbildung dazu zu kommen, dass die selbst den Wert auch erkennen und auch selbst sozusagen aber auch dann wiederum ihre Ausdifferenzierung machen dürfen. Also sozusagen, es nützt ja nichts, dass sie sozusagen, dass es so einseitig ist. Ich bringe dir jetzt die Bildung, du kapierst dann langsam irgendwie, wie es gehen soll, sondern die Nationen müssten ja auch in der Lage sein, daran mitzuwirken und es vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht anders auszugestalten. Sonst bleibt ja wahrscheinlich immer der Nachgeschmack, da kommt was von außen auf uns drauf und wir können das gar nicht so selbst noch lenken und steuern.
Du hast vorhin die Virginia Bill of Rights erwähnt. Das war so etwas, wo ich staunte, dass die sehr stark eben halt von Weißen dominiert war und auch sozusagen das weiße Denken sozusagen sehr stark etabliert hat und auch durchsetzen wollte. Hat der Trump die gelesen und sein Steve Bannon? Wollen die Virginia Bill of Rights sozusagen wieder neu installieren als die Sprachrohre der letzten Weißen in den USA?
Ich weiß, das ist eine böse Frage. Würde einfach sagen, wart mal ab, was da alles passiert. Vielleicht hat er ja was von dem Vortrag auch mitgehört. Man weiß ja nie, wer alles mithört bei so einem Vortrag. Und vielleicht kommt er jetzt erst auf die Idee, das einzufordern. Man weiß es nicht genau.
Okay, haben Sie noch Fragen? Ja. Ich hoffe nicht, dass der Trump zugehört hat. Die Intellektualität, die er derzeit an den Tag legt, ist nicht besonders entwickelt.
Ja, es gab noch Fragen und die gingen zunächst in Richtung Türkei und blickten auf die dortige Problematik der Meinungsfreiheit. In Bezug auf die Kooperation von EU und Türkei scheinen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund zu stehen.
Ja, die Türkei ist ja auch kein demokratischer Rechtsstaat, also insoweit ist es immer schwierig, die zu beurteilen. Wir dürfen aber eins nicht vergessen bei der ganzen Diskussion Verhältnis Europa und Türkei, dass wir schon seit 1971 der Türkei den Beitritt versprochen haben. Da gibt es seitdem ein Assoziationsabkommen, was für Bürgerinnen und Bürger aus der Türkei sehr wichtig ist, weil aufgrund des Assoziationsabkommens haben die auch hier Rechte. Kinder dürfen auf die Schule, dürfen BAföG beziehen und so weiter. Also das hat eine bestimmte Wirkung. Aber seit 1971, wo wir uns alle in die Augen geschaut haben, ach, ihr seid ja auch bald dabei, haben wir es auch immer regelmäßig abgelehnt, die Türkei dort dann aufzunehmen. Also es ist auch ein Prozess, der sozusagen wahrscheinlich nicht nur einseitig zu betrachten ist, was geschieht im Land, sondern Europa hat auch nichts unternommen, wenigstens nicht unbedingt mit voller Brachialgewalt, dass die Türkei die Europäer als Partner sehen und sich vielleicht dann in dem auch innerstaatlich wandeln würden durch sowas. Und die Europäer haben auch immer versucht, die Türkei draußen zu lassen. Deswegen muss man sich vielleicht bei solchen Dingen auch nicht wundern, dass die dann in solche Einwegssituationen führen. Und dann betrachtet eben dann Europa heute wahrscheinlich die Türkei nur noch als wirtschaftlichen Partner. Das ist ja Ihre Frage gewesen. Das ist ja auch so. Wir haben ja auch ganz gute wirtschaftliche Beziehungen zueinander. Die Türkei sieht uns auch nur noch vielleicht als wirtschaftlichen Partner, weil wir vielleicht nicht mehr dieselben Interessen und Werte vielleicht teilen, aus der beiderseitigen Sicht. Also insoweit, denke ich mir, ist es ein Weg, der ein bisschen vertan worden ist die letzten Jahrzehnte. Könnte mit Russland ähnlich werden, nicht? Da haben wir ja auch mal versucht, also die Russen wollten dann vielleicht auch mal ein bisschen näher zu uns vor 10 Jahren, wir wollten es dann auch nicht so nahe unbedingt, hatten, weil wir hatten die ja schon mal sehr nahe und da gibt es so verschiedene Entwicklungen natürlich, aber es hat nicht dazu geführt, dass die Völker aufeinander zugehen und ich glaube, das verhärtet natürlich immer auf beiden Seiten und führt dann zu ganz seltsamen Ergebnissen, auch in Menschenrechtsdebatten dann. Und man sieht sich eben dann nur noch als wirtschaftlicher Partner, also insoweit ja.
Auf Menschenrechte in anderen Ländern zu gucken, ist das eine, aber wie sieht es denn mit den Menschenrechten bei uns aus?
Ja, ich glaube schon, dass das auch nicht so eine Sache ist, die einfach nur stagniert. Also man hat mal einen Zustand erreicht, in dem es jetzt einen bestimmten Zustand gibt von Menschenrechten oder dass man das erkämpft hat. So natürlich ist es ein Prozess, der immer weitergeht. Also ich glaube schon, dass man sich das sozusagen immer wieder aufrufen muss, um was es geht in dem Zusammenhang mit anderen oder auch mit sich selbst. Also ich glaube, wir haben ja auch teilweise eher eigene Identitätsprobleme als Probleme mit anderen Identitäten. Insoweit glaube ich schon, dass man sich das erarbeiten muss. Und da kann natürlich eine Rückbesinnung vielleicht, also Rückbesinnung im positiven Sinne, dass man also sagt, woher kommt eigentlich diese Tradition der Menschenrechte und was können wir da heute positiv draus schöpfen, das sollte man vielleicht manchmal stärker in den Vordergrund stellen.
Die letzte Frage nahm in den Blick, dass Konflikte weltweit zunehmen und Menschenrechte dort ständig verletzt werden. Das scheint uns bzw. Länder des globalen Nordens nicht sonderlich zu interessieren.
Also ich glaube, ich beobachte das ein bisschen anders. Natürlich die Kriege, die sie nennen und die Konflikte, die es gibt, denke ich mir, das ist klar. Da gibt es sozusagen in dem Moment gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr, Menschenrechte zu verwirklichen oder irgendwas in der Art. Aber wenn wir uns verschiedene Nationen und Regionen ansehen, die ja auch versuchen, sich selbst sozusagen voranzubringen, dann sehen wir schon, dass da sehr stark auch genau um diese Fragen gerungen werden. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir leben hier nur in so einer Wohlfühlzone hier oben und dann die da unten, die hauen sich eher alle die Schädel ein, sondern ich glaube, dass es schon so ist, dass wenn man mal genau auf die Diskussion schaut oder was Menschen in verschiedenen Staaten weltweit betrifft, dass die sich schon mit dieser Problematik ernsthaft auseinandersetzen, weil sie sich was davon erwarten. Ich habe das Beispiel Südamerika gezeigt, es gibt Beispiele auch in verschiedenen afrikanischen Staaten, die einfach sozusagen in der eigenen Entwicklung von der Menschenrechtsfrage, nicht in der, die wir ihnen aufstülpen, sondern in der eigenen Entwicklung großes Potenzial und Gewinn für sich sehen. Und insoweit glaube ich schon, dass das eine weltweit interessante und bedeutsame Frage ist. Und mit den Kriegen, dann gebe ich Ihnen recht, die Kriege sind sozusagen immer so was Eigenes, die wir schlecht beurteilen können. Aber wenn wir anfangen zu diskutieren, soll es nicht eine humanitäre Intervention geben, was ja sowas vielleicht wäre, man unterbindet es aus Humanität, dann haben wir ja auch 1000 Fragezeichen. Also es ist ja nicht so, dass wir das immer nur in der Wohlfühlgesellschaft uns ansehen, sondern manchmal gibt es ja auch Vorschläge und die sind sozusagen auch schwer durchsetzbar pro Nation oder Organisation. Die Frage, darf es oder gibt es überhaupt gerechtfertigte humanitäre Interventionen? Ein ganz großes Problem, wenn man so will. Und Sie wissen ja, Kosovo und anderes muss man nur mal erinnern in Europa. Muss man gar nicht so weit schauen, wie Sie richtigerweise sagen. Das sind ja so Fragen, die sich eben für uns als Gesellschaft auch stellen, nicht sozusagen. Also wollen wir was dafür tun, aktiver oder gucken wir uns das irgendwie an? Das sind so Grundfragen natürlich. Aber ich würde es nicht so einschätzen, auf jeden Fall, was ich am Anfang sagte, dass das nur so eine Diskussion ist, die wir so führen. Ich glaube schon, dass wenn man weltweit hinschaut, das ein großes Interesse hat, bei vielen Menschen genau über solche Fragen auch ins Gespräch zu kommen.
Das klang schon richtig wie ein Schlusswort. Ich darf dir ganz herzlich danken für den Vortrag und für die Erläuterung. Ich glaube, der Vortrag hat thematisch tatsächlich nochmal diesen Schlusspunkt für die Vorlesungsreihe gesetzt, den ich mir so angedacht habe. Herzlichen Dank dafür. Ihnen darf ich auch danken, dass Sie anwesend waren. Die Vorlesungsreihe ist beendet. Es wird im Sommer auch wieder eine Ringvorlesung geben, die allerdings dann von der Uni Erfurt, von den Kollegen der Religionswissenschaften, Sie ahnen schon, was das Thema sein wird, durchgeführt werden wird, nämlich Martin Luther. Ihnen wünsche ich noch eine schöne Zeit. Seien Sie aufmerksam, beobachten Sie die Krisen in dieser Welt, beobachten Sie manche Staaten ganz besonders, beobachten Sie aber auch Ihr eigenes Umfeld. Nicht, dass wir eventuell im Herbst eine ähnliche Überraschung erleben, wie viele Kollegen in den USA, die ja doch sehr überrascht waren, was da plötzlich nach dem 9. November auf Sie zukommt und derzeit Realität wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.